Alfeld feiert ja ein doppeltes Jubiläum. Einmal 400 Jahre Rathaus, das andere Mal 500 Jahre Türme der Nikolaikirche. Das Wahrzeichen von Alfeld, das heute allerdings längst vom großen Schornstein der Papierfabrik überragt wird.
Wir wollen Ihnen und uns heute in den nächsten 45 Minuten ein Funkbild verschaffen von und über Alfeld, wollen ein bisschen hineinsteigen in die Geschichte dieser Stadt an der Leine und uns beschäftigen mit den gegenwärtigen Problemen. Musik haben wir heute natürlich auch an der Hammond-Orgel, Eddie Thompson.
Alfeld feiert ja ein doppeltes Jubiläum, einmal 400 Jahre Rathaus, das andere Mal 500 Jahre Türme der Nikolaikirche, das Wahrzeichen von Alfeld, das heute allerdings längst vom großen Schornstein der Papierfabrik überragt wird.
Wir wollen Ihnen und uns heute in den nächsten 45 Minuten ein Funkbild verschaffen von und über Alfeld, wollen ein bisschen hineinsteigen in die Geschichte dieser Stadt an der Leine und uns beschäftigen mit den gegenwärtigen Problemen. Musik haben wir heute natürlich auch an der Hammond-Orgel, Eddie Thompson.
Und Sonnenschein, schön wär's ja, aber man muss die Jubiläen feiern, wie sie fallen. Und wir wollen jetzt zunächst in dieser Sendung das Rathaus feiern, 400 Jahre in der jetzigen Form. Das bedeutet schon, dass natürlich davor auch ein Bau gestanden hat. Aber ich möchte Ihnen zunächst mal meinen Gesprächspartner vorstellen. Es ist der Museumsleiter und Kreisheimatpfleger Gerhard Kraus. Herr Kraus, 1586 dieses Rathaus im Stil der Weserrenaissance. Was gab es denn vorher an dieser Stelle?
Ja, dieses Rathaus hat sich also baulich in mehreren Abschnitten entwickelt. In dem Rathaus selber, wie es heute steht, sind also noch ältere gotische Teile drin, wahrscheinlich aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Möglicherweise hat sich also das Haus aus einer Kaufhalle entwickelt, aus der die Ratsherren praktisch ihre Waren verkauften. Und das bedeutet gleichzeitig, dass hier also eine Händlerschicht da war, die das Kaufhaus als Backsteinbau oder Bruchsteinbau finanzieren konnte. Das ist also die Zeit historisch der Hanse. Unsere Kaufleute, die auch gleichzeitig Ratsherren waren, hatten sehr gute Handelsbeziehungen im gesamten norddeutschen Bereich. Und die haben also dann in dem Moment, wo sie zusammensaßen, ihre Geschäfte erledigt, ihre wirtschaftlichen Dinge, gleichzeitig etwas für die soziale Fürsorge der Stadt getan, für die Bevölkerung, von der sie ja auch abhängig waren. Und gleichzeitig haben sie also die politischen Geschäfte hier erledigt.
Und Herr Kraus, es muss doch den Alfeldern damals relativ gut gegangen sein, wenn sie sich so üppige Bauten leisten konnten.
Ja, das hängt eben offensichtlich mit diesen alten Handelsbeziehungen zusammen, dass also die Kaufleute, besonders die Gewandschneider, nur mit wirklich hochwertigen Waren handelten. Wahrscheinlich Handelsbeziehungen nicht nur Richtung Lübeck, der gesamte Ostseeraum hatten, sondern also wahrscheinlich auch als Gewandschneider Tuche mit hierher bringen konnten über ihre Handelsbeziehungen, die beispielsweise aus dem heute belgischen Raum kamen, dass also wirklich hier eine wirtschaftliche Elite da war, wenige Familien, die sich aber über Jahrhunderte lang gehalten haben.
Herr Kraus, was gibt es denn aus diesen alten Tagen überhaupt noch so an Hinterlassenschaften baulicher Natur in der Stadt Alfeld?
Ja, das ist also sehr schwierig. Das sind also erstmal das Rathaus selber natürlich, aber sonst sind es einige wenige Fachwerkbauten. Die ältesten Bauten stammen aus der Zeit so um 1490, die also heute noch erhalten sind. Das ist also insgesamt eine Zeit gewesen, kann man mehrere Jahrhunderte lang. Ab 1258 werden also die Patristat zum ersten Mal mit Ratsherren erwähnt. Der Ort ist also erheblich älter. Aber dann kommen Jahrhunderte, die offensichtlich sehr reich waren. Dann sollten wir bedenken, dass das um 1350 eine große Festzeit war, die aber wirtschaftlich nicht viel ausgemacht hat. Danach scheint also wieder ein großer Bauboom, würden wir modern sagen, entstanden zu sein, der bis zum Dreißigjährigen Kriege anhält.
Und ein kurzes Wort noch zu dem schönen Heimatmuseum der ehemaligen Lateinschule. Das ist ja wirklich sehenswert.
Ja, die Lateinschule ist 1610 bis 12 gebaut worden. Das ist also die Zeit, in der Eifelt nicht wie traditionell zu Hildesheim gehörte, sondern zum Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel. Und in dieser Zeit war auch eine Förderung seitens der Braunschweiger Herzöge da, die ursprünglich sogar überlegten, die Universität, die später in Helmstedt entstanden ist, nach Eifel zu verlegen. Hier haben also bei dem Bau selber Rat, Stadt und Kirche sehr eng zusammengearbeitet. Deswegen ist es also ein Bauwerk, was von vier Seiten zu besehen ist, ein umlaufendes Bildungsprogramm heißt.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und ich darf jetzt unseren Hammond-Orgelspieler bitten, ein bisschen Musik zu machen.
Thomson an der Hammond-Orgel für die Funkbilder aus Niedersachsen. Bei mir am Mikrofon Bürgermeister von Alfeld, Ludwig Köbler. Alfeld hat ja eine erstaunliche Auswärtsentwicklung, vor allem nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs genommen. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass diese Stadt vor dem Krieg gerade mal 7.000 Einwohner gehabt hätte. Heute ist man angelangt bei 23.000. Zum Teil zurückzuführen natürlich darauf, dass sehr viele Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten hier aufgenommen worden sind in Alfeld, zum Teil aber natürlich auch Konsequenz der Gemeindereform, bei der Alfeld erweitert worden ist. Gebeutelt worden ist diese Stadt, Herr Köbler, in den vergangenen Jahren auch, hat also nicht nur dazu gewonnen, hat zum Beispiel verloren, es ist auch in der vorangegangenen Sendung angesprochen worden, etwa den Kreissitz, die Lehrerbildung ist abgezogen worden. Sind das herbe Verluste gewesen? Sicherlich. Aber ist das inzwischen kompensiert worden?
Ja, leider haben wir durch den Abzug der pädagogischen Hochschule, und wir sitzen auf dem Platz, auf dem ehemals die pädagogische Hochschule stand, einen Verlust erlitten. Dieser Verlust wurde zwar angedeutet, dass er ausgeglichen werden sollte von der Landesregierung, aber bis heute haben wir natürlich für diese PH, die in Hillesheim groß geworden ist, jetzt keinen Ersatz mehr bekommen. Leider muss ich sagen, es sind zwar so ein paar Kleinigkeiten geschehen, aber eben die große Einrichtung, die uns verloren gegangen ist, ist nicht wieder ersetzt worden.
Sie werden es kaum schaffen, aber ich will dann auch das Ansinnen mal an Sie stellen, vielleicht das, was Ahlfeld heute auszeichnet, in vielleicht einer knappen Minute zusammenzufassen. Was macht das Leben hier lebenswert?
Ja, Ahlfeld ist eine reine Industriestadt. Hier kann man sich zwar erholen, aber eben nur Kurzurlaub machen in den umliegenden Ortsteilen. In den umliegenden Ortsteilen, und wir sehen gerade, dass der Verkehrsverein ja hier mit anwesend ist. Aber für die Ahlfelder selbst ist die Stadt eine Industriestadt. Wir sind dankbar, dass wir da sind. Ahlfeld sollte vor dem Kriege einmal im Verhältnis zur Einwohnerzahl die größte Industriestadt Deutschlands gewesen sein. Das wird wohl gestimmt haben. Heute kann man das nicht mehr so sagen. Aber immerhin haben wir alle Industriezweige hier in Ahlfeld vertreten. Darüber wird ja nachher noch gesprochen werden. Für Ahlfeld selbst muss ich sagen, dass wir durch die Kreisreform, die im Jahre 1977 durchgeführt wurde, natürlich eine ganze Menge verloren haben. Ahlfeld war Kreisstadt. Ahlfeld war Sitz vieler Einrichtungen, die auf Kreisebene vorhanden waren, die heute nicht mehr vorhanden sind, jedenfalls zum großen Teil nicht mehr. Wir gehören seit 1977 zum Landkreis Hildesheim. Die beiden Kreise Hildesheim und Ahlfeld wurden aufgelöst und es wurde ein neuer Kreis Hildesheim gebildet. In diesem Kreis, der rund 300.000 Einwohner hat, sind wir Ahlfelder natürlich nur ein kleiner Brocken. Die Stadt Hildesheim mit rund 100.000 steht an erster Stelle. Dann kommt allerdings schon Ahlfeld mit jetzt 23.000 Einwohnern, wie Sie es, Herr Riesel, gerade angedeutet haben. Wir glauben, dass wir durch unsere Industrie doch in diesem großen Kreis mitzureden haben, weil wir die größte Umlage zahlen müssen für diesen Kreis. Noch nicht einmal die Stadt Hildesheim zahlt diese Umlage, die wir Ahlfelder zahlen, weil hier andere Maßnahmen greifbar geworden sind. Aber wir Ahlfelder sehen also in diesem neuen Kreis Ahlfeld doch mit an der Spitze, führend in vielen Dingen. Und wir können auch sagen, dass wir gegenüber dem Kreis dankbar sind, dass er sehr viele Maßnahmen durchgezogen hat, die früher mal geplant waren. Zum Beispiel haben wir alle Schuleinrichtungen für unsere Kinder in Ahlfeld und um Ahlfeld herum, ob das nun die Orientierungsstufe ist, die neu gebaut wurde, ob das die Realschule ist, ob das Gymnasium oder eine ganz neue berufsbildende Schule, die hier vom Kreis gebaut worden ist. Einrichtungen, die uns natürlich herausstellen. Wir erwarten jetzt noch vom Kreis eine Sporthalle und ich hoffe, dass das bald in der nächsten Zeit geschieht.
Darüber hinaus, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, beginnt in Ahlfeld die Innenstadt, die Altstadtsanierung. Sie sind dabei, eine Umgehungsstraße zu bauen und danach dann kann auch in Ahlfeld vollzogen werden, was in anderen vergleichbaren mittelalterlichen Städten längst zur Gegenwart gehört, nämlich die Einrichtung von Fußgängerzonen zum Beispiel. Sind das so die größten Projekte, vor denen Ahlfeld zurzeit und in der Zukunft steht?
Ja, Ahlfeld, nicht nur Ahlfeld selbst steht hier mit an der Stelle eines Umbruchs, sondern auch das Land Niedersachsen hatte mit der Nordtangente, mit der nördlichen Umgehungsstraße, die größte Baustelle in Niedersachsen. Immerhin kostete bei der Abrechnung diese Straße rund 27 Millionen und das war auch für Niedersachsen ein gewaltiger Brocken. Wir hoffen, dass diese Nordtangente Ende des Monats Oktober eingeweiht werden kann. Dann haben wir die Möglichkeit, die Sanierung, die wir vorbereitet haben, in Angriff zu nehmen. Dann geschieht das, was Sie, Herr Riesel, eben gerade gesagt haben. Wir werden eine Fußgängerzone bauen und wir werden die Parkplatzmöglichkeiten aus der Stadt herausnehmen, an den Stadtrand legen, sodass wir die Möglichkeit haben, die Innenstadt von Alfeld wieder dem Ursprünglichen zuzuführen, nämlich dass der Bürger zu Fuß durch seine Innenstadt laufen kann. Er kann dann in Ruhe einkaufen und wir hoffen, dass das Vorteile bringt für das Umland und Alfeld.
Natürlich viel schöner für uns alle, wenn wir St. Nikolai direkt von drinnen vorstellen könnten. Aber ich habe an meiner Seite einen Herrn, der das sicherlich auch sehr befugt schildern kann. Denn er hat die Kirche eigentlich täglich vor Augen, Superintendent Eggo Hafermann. Herr Hafermann, 500 Jahre Kirchtürme. Ist das eigentlich ein Grund, eine besondere Feier zu veranstalten?
Wir feiern überhaupt gerne. Und versuchen, das überhaupt zu lernen. An sich kann die katholische Gemeinde hier das feiern, versteht sie noch besser. Aber wir lernen es auch und wir haben die Gelegenheit gerne wahrgenommen, nun auch mit der Stadt zusammen zu feiern.
Herr Hafermann, St. Nikolai von innen ist ja protestantisch kühl, ich darf das mal sagen. Muss das so sein?
Bitte?
Protestantisch kühl innen.
Ich finde, dass das eigentlich nicht ganz zutrifft. Manches kann man so sehen, aber wir fühlen uns sehr wohl. Es ist jetzt heller gemacht worden, die Kirche ist jetzt wirklich strahlend hell und einladender geworden, als sie früher war. Früher war sie grau und heute ist sie hell und sonnig, würde ich sagen. Insofern kann sich jeder wohlfühlen. Er muss sich darauf einstellen wollen.
Und sie liegt ja sehr zentral, direkt hinter dem Rathaus. Und das ist wahrscheinlich der Kern der ganz alten Stadt Alfeld.
Ja, das ist ganz sicher so. Gestern hat der Bürgermeister beim Empfang für unseren hohen englischen Kirchengast gesagt, der Schatten der Kirche fiele auf das Rathaus. Das gilt natürlich nur äußerlich. Von der Sache her haben wir also eine Menge beizutragen für das Verhältnis von Kirche und Stadt.
Und warum heißt diese Kirche nun St. Nikolai? Hat das eine Tradition hier?
Ja, das hat eine Tradition. Der St. Nikolaus hat ja eine besondere Beziehung zum Handel. Und die Stadt selber hat ja auch Beziehungen zur Hanse gehabt. Und insofern kann man das noch darin verstärkt sehen. Aber dieser Handel ist der eigentliche Hintergrund dieser Bezeichnung.
Sie haben in Ihrer Kirche aufgebaut die Modelle der ältesten Kirchen, die anstelle von St. Nikolai gestanden haben. Wann hat es denn hier angefangen mit so einer richtigen Pfarrei in Alfeld?
Die älteste Urkunde sagt 1205. Also die ersten Teile der Kirche sind auch noch aus der Zeit. Man kann es also noch deutlich sehen, der romanische Teil der Kirche. Und von da an hat es auf jeden Fall eine sehr bedeutende Kirche gegeben. Der Geistliche hieß damals Archidiakon, er hatte also viele Geistliche unter sich und es war eine sehr blühende, bedeutende Gemeinde in jener Zeit.
Aber doch schon eine riesenhafte Kirche für die relativ wenigen Einwohner.
Ja, vielleicht kamen sie damals mehr zur Kirche als heute, aber sie war jedenfalls an sich so gebaut, dass sie gefüllt sein konnte und ist später auch erweitert worden.
Herr Hafermann, was hat denn den Anstoß dazu gegeben, die alten romanischen Türme verschwinden zu lassen und dann nun also neue Türme 1486 aufzubauen?
Man hatte sicherlich die Vorstellung, dass die Türme deutlicher erkennbar sein sollten innerhalb der Stadt. Sie hatten ja nur ganz kurze Stumpftürme, kann man sagen. Jetzt sind sie, also zeigten sie wirklich hoch hinaus auf den Himmel, so meinte man das äußerlich. Und man konnte sie jetzt als Wahrzeichen sehen von allen Straßen aus, die nach Alfeld führen.
Man sieht die Türme ja immer noch, aber man sieht zuerst mal den Schornstein, wenn man auf Alfeld zufällt. Können wir ganz kurz noch über St. Elisabeth sprechen? Ja. Diese kleine Kapelle, die ja ein Steinwurf von St. Nikolai entfernt liegt. Was hat es damit auf sich?
Darüber spreche ich ganz besonders gerne, muss ich sagen. St. Elisabeth war früher einmal ein Siechenheim am Rande der Stadt. Und dort wurden all die Kranken in solchen Fällen behandelt. Später wurde es dann ein Altenheim. Und als dieses Altenheim jetzt nicht mehr gebraucht wurde, mussten wir überlegen, was wird mit diesen Gebäuden, die ja sehr kostbar waren. Und glücklicherweise haben wir es fertig gekriegt, diese beiden das Stiftsgebäude und die Kapelle hierher zu besetzen. Und ich kann also wirklich sagen, die St. Elisabeth-Kapelle wird jede Woche mindestens 3-4 Mal benutzt.
Wofür denn bitte?
Für alle möglichen Feiern, sogar Geburtstagsfeiern besonderer Art, dann silberne, goldene Hochzeiten, Taufen, Trauungen und Andachten, wobei wir die Andachten neuerdings auch übertragen ins Krankenhaus und ins Altenheim.
Sie sind aber kein gebürtiger Alfelder, Herr Hafermann.
Ich bin ein richtiger Ostfriese.
Das merkt man an den Vornamen. Ich bedanke mich herzlich.
wieder das NDR-Verkehrsstudio. Autobahn 1, Osnabrück Richtung Bremen, zwischen Wildeshausen Nord und Delmenhorst Süd, ist nach mehreren Unfällen der Überholfahrstreifen noch gesperrt. Es gibt 7,5 Kilometer Stau. Eine Umleitungsempfehlung. Fahren Sie ab Wildeshausen Nord über die U23 nach Delmenhorst Ost. Autobahn 7 Hamburg-Hannover zwischen Berghof und Mellendorf gibt es in beiden Richtungen erhebliche Behinderungen wegen einspuriger Verkehrsführung auch nach mehreren Unfällen. Zwei vorsorgliche Meldungen. In Hannover werden wegen des Altstadtfestes bis etwa 24 Uhr alle im Festbereich gelegenen Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Besucher werden gebeten, im Bereich des Schützenplatzes zu parken. Und auch auf dem Raschplatz. Diesen Hinweis sollten Sie jetzt schon beherzigen, da die Parkhäuser in der Innenstadt schon belegt sind. In Göttingen findet ebenfalls ein Altstadtfest statt. Der Innenstadtbereich ist von heute, auch 12 Uhr, bis morgen 24 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Besucher werden gebeten, verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.
Der Beifall kommt noch ein bisschen spärlich. Sie hören die Funkbilder aus Niedersachsen, heute aus Alfeld, meine Damen und Herren. Und wir haben am Mikrofon den städtischen Direktor Hermann Rieke. Und vom größten Arbeitgeber in Alfeld, etwa jeder fünfte, sechste hängt von ihm ab, von der Hannoverschen Papierfabrik, Dr. Hans-Lutz Dalbke. Wir wollen uns unterhalten ein wenig über die Industriestadt Alfeld, denn dies haben wir in der Sendung zuvor schon gehört, dass Alfeld bestimmt wird von seiner Industrie. Ich habe mich vorher ein wenig damit beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass es außergewöhnlich exotische Industriearten hier gibt. Branchen zum Beispiel, da habe ich gelesen, dass hier Alpenveilchen gezüchtet werden und dass die Kamele hier durchgezogen sind. Es gibt hier eine sehr große, ich glaube Europas größte Tierhandlung. Und hier sind zum Beispiel, so ist mir gesagt worden im Vorgespräch, die Kamele in Quarantäne genommen. Herr Rieke, was dominiert außer der Hannoverschen Papierfabrik jetzt einmal hier in Alfeld? Was haben Sie für eine Industriestruktur?
Ja, neben der Papiererzeugung, über die werden wir nachher noch mehr hören, haben wir verschiedene Branchen der Holzverarbeitung, der Metallverarbeitung, der Korkwarenherstellung. Und gerade auf diesen einzelnen Branchen gibt es wieder ganz besondere Spezialitäten. Nicht zu vergessen, was auch schon angekündigt worden ist, die Alpenfalchenzucht, die also schon um die Jahrhundertwende eine große Rolle gespielt hat. Insbesondere auch der Welttierhandel, der auch um die Jahrhundertwende die große Rolle gespielt hat. Aber von den einzelnen Branchen kann ich also noch sagen, dass die Schuhleistenfabrikation eine ganz besondere Spezialität hier in Alfeld ist, die hier auf die Schuhmode immer großen Einfluss genommen hat. Von hier wurde die Schuhmode gemacht. Das ist auch jetzt noch der Fall. Weiter war als besondere Spezialität zu erwähnen die Korkwarenfabrik, die also aus dem Erzeugnis Kork etwas hergestellt hat, sei es früher die Zigarettenmundstücke. Heute hat man sich etwas umgestellt, man hat Dichtungen gemacht aus Kunststoff, aber Kork ist auch noch das Material, was hier verarbeitet wird. In der Metallverarbeitung kann ich sagen, dass hier ganz besondere Werkzeugmaschinen hergestellt werden, ganz spezielle Werkzeugmaschinen mit hoher Präzision. Es werden hier Maschinen hergestellt, die man anderwärts auch nicht bekommen kann, sei es Flechtmaschinen und sei es Stanzmesser, die also zum Teil auch von den holzverarbeitenden Firmen als zweites Standbein sich eingerichtet wurden. Darüber hinaus kann ich sagen, dass gegenüber früher die hiesigen Industrieunternehmen sich über Alfeld hinaus ausgeweitet haben. Nicht nur, dass sie wie früher einen Außenhandel betrieben haben, der über über See ging, auch in die Ostblockstaaten hinein, sondern dass jetzt sogar diese Firmen in diesen weiten Entfernungen Niederlassungen haben, Zweigbetriebe, Filialen, Verkaufsagenturen und andere Städten, sodass der Handel von Alfeld aus in alle Welt geht, in alle Erdteile.
Da muss ich sagen, das überrascht mich ein wenig. Ich bin also mit dem Fahrzeug von Göttingen aus hierher gekommen und bin ab Northeim Nord auf der Landstraße gefahren, auf der Bundesstraße 3. Das hat mich fast eine Stunde gekostet. Ähnlich lang wird es dauern, wenn man über Hannover zum Beispiel die Autobahn erreichen will oder über Hildesheim. Was macht die Besonderheit dieses Standortes Alfeld aus? Warum haben sich so viele unterschiedliche Branchen hier angesiedelt? Können Sie das vielleicht erklären?
Ja, ich hätte damit anfangen sollen, dass also die Eisenbahn hier auf die Stadt Alfeld einen großen Einfluss genommen hat, die also in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hier durch Alfeld gelegt worden ist, obwohl man vorher ganz skeptisch war, ganz abgesehen von seinerzeitigen hannoverschen König, der absolut da nichts mit zu tun haben wollte. Er wollte nämlich schneller fahren als seine Untertanen. Diese Eisenbahn hat also Einfluss genommen auf die industrielle Entwicklung. Aus den Handwerksbetrieben, aus dem Handel haben sich da die Industriebetriebe entwickelt. Und diese Nord-Süd-Verbindung ist meines Erachtens die Lebensader unserer Industrie. Hinzu kommt natürlich gerade für die holzverarbeitende Industrie die vorhandenen Buchenwälder um Alfeld. Wenn ich an die Bezeichnung Faguswerk denke und auch an die Schuhleistenfabrik hier, C. Behrens AG, die als ihr Firmenzeichen ein Buchenblatt hat und Fagus lateinisch bedeutet die Buche. Das sind also die beiden Voraussetzungen, meines Erachtens, für diese speziellen Industriezweige.
Aber hier wird nicht auf Däubelkamm raus abgeholzt oder muss man befürchten, dass die Hänge rund um Alfeld demnächst sich kahl präsentieren werden, mal unabhängig jetzt vom neuen Wallstab?
Nein, das ist also heutzutage nicht mehr so der Fall. Das ergab sich aus der ersten Entwicklung heraus. Heutzutage werden die Schuhleisten aus Kunststoff hergestellt, zum Teil gespritzt, in ganz geringem Maße nur noch aus Holz. Und so werden hier die umliegenden Waldungen nicht abgeholzt, wie man das annehmen könnte.
Auch nicht von der Papierfabrik, Dr. Deibke?
Auch nicht von der Papierfabrik. Die Papierfabrik holzt überhaupt keine Wälder ab. Sie verwendet Durchforstungsholz, sie verwendet Windbruchholz, sie verwendet auch in Summe Abfallholz.
Ja, es hat ja in den vergangenen 24 Stunden eine heftige Auseinandersetzung gegeben zwischen dem Verband der Altpapierhändler und dem neuen Bundesumweltminister Walter Wallmann. Die Altpapierhändler hatten die Bundesbürger aufgefordert, Altpapier in Zukunft wieder in die Mülltonne zu schmeißen. Wallmann hat energischen Protest angemeldet und gesagt, er werde möglicherweise gesetzliche Maßnahmen ergreifen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn noch, so Altpapier zu rezyklieren?
Wir haben hier mit Altpapier nichts zu tun. Wir erzeugen holzfreie Sorten. Die müssen natürlich auch erzeugt werden, wenn man überhaupt einen Recyclingkreislauf aufbauen will, denn ein 100% des Recycling ist nicht möglich. Altpapier wird in der Bundesrepublik Deutschland schon zu über 40% zur Herstellung neuen Papiers benutzt. Damit ist fast eine Grenze erreicht. Die Reserven, die sich noch mobilisieren lassen, liegen ausschließlich noch im häuslichen Bereich, nachdem der industrielle Bereich abgegrast ist. Deswegen ist es wirklich nicht gut, wenn man also jetzt aufgrund einer momentanen wirtschaftlichen Lage sagt, jetzt sollte das Sammeln von Altpapier aufhören, dann dadurch entsteht eine Demotivation der Bevölkerung und es wird also schwer sein, dann später wieder die großen Mengen zu mobilisieren, die man vielleicht im nächsten Jahr braucht.
Im Gespräch davor ist gerätselt worden, wer denn hier in Alfeld den größeren Schatten wirft, der Kirchturm oder das Rathaus. Mit Sicherheit ist es der Schornstein in der Papierfabrik und er ist, glaube ich, über 50 Meter hoch. Und dies macht das Problem deutlich, dass die Papierfabrik auf der einen Seite natürlich aber auch die Bürger dieser Stadt mit der Papierfabrik haben, denn das ist ein schmutziges Geschäft, die Produktion von Papier. Ganz abgesehen von den Schadstoffen, die Sie ja zwangsläufig offenbar, weil es noch keine geeigneten Filtermethoden gibt, wenn man etwa ans Lignin denkt, in die Leine einleiten müssen. Wie weit sind Sie denn im Bereich des Umweltschutzes? Die Papierfabrik ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr der größte Einleiter von umweltgefährdenden Stoffen in die Leine. Was haben Sie getan und welche Möglichkeiten gibt es denn, die Leine hier unterhalb der Papierfabrik mal wieder badefreundlich zu gestalten?
Zunächst muss man sagen, dass wir also hier immer von Papierfabrik sprechen. Tatsächlich ist Hannover Papier die einzige vertikal sehr weit integrierte Fabrik der Bundesrepublik, die sowohl Zellstoff als Rohstoff für Papier, dann das eigentliche Papier und schließlich veredeltes Papier durch Streichen herstellt. Die Umweltprobleme liegen sowohl auf der Wasserseite, durch die Zellstofffabrik vor allen Dingen, als auch auf der Luftseite, auch wieder durch die Zellstoffherstellung. Die ist überall in der Welt noch diejenige, die also den höheren Verschmutzungsanteil bringt gegenüber der Papierfabrikation selbst. Es ist aber auch die Ressource Boden betroffen, weil ja Reststoffe entstehen, die beseitigt werden müssen. Zum Schornstein könnte man eine Story erzählen, wenn man also 2 Minuten mehr Zeit hätte. Er wird in Zukunft in dieser Höhe nicht mehr nötig sein, denn wir sind auf dem Wege, Filter zu bauen, um die Entschwefelung so weit zu treiben, beziehungsweise ein Rückgewinnungsverfahren zu installieren, um die Entschwefelung so weit zu treiben, wie das heute auch von Großkraftwerken gefordert wird. Man wird den Schornstein natürlich nicht deswegen wieder abreißen, aber es bedeutet sogar bestimmte Probleme. Er ist dann nämlich etwas zu hoch.
Aber das größte Problem ist ja wahrscheinlich, dass Chlorbleiche anfällt aus der Papierproduktion. Und da gibt es, glaube ich, noch kein geeignetes Mittel, um die gefahrlos zu entfernen. Man kann sie auch nicht verbrennen, ohne sehr sorgfältig aufpassen zu müssen, dass bestimmte Temperaturen nicht überschritten werden, denn dann könnte möglicherweise das Umweltgift Dioxin freigesetzt werden. Wie weit sind Sie da? Vielleicht eine ganz kurze Antwort.
Wir haben in den letzten Jahren die Umweltprobleme, Wasserseite, die Umweltprobleme der Zellstofffabrik so weit getrieben, dass wir heute sagen können, wir sind in Bezug auf Vermeidungsmaßnahmen die Spitze, Weltspitze aufgerückt. Wir haben auch bezüglich dieses Problems der Chlorlignine schon eine Maßnahme durchgeführt, nämlich eine Sauerstoffperoxidbleiche im alkalischen Bereich. Sie läuft seit Anfang dieses Jahres und hat dazu geführt, dass diese Chlorlignine schon auf ein Drittel zurückgebracht werden konnten. Wir haben natürlich Pläne, durch die Veränderung der Bleichfolge weiter von diesen Chlorligninen wegzukommen. Das ist aber nur ein Teilbereich aus dem Ganzen. Wir haben auch die Ablaugenerfassung, also die ursprüngliche Ligninentstehung. Die Hälfte des Holzes geht bei der Zellstoffherstellung in Lösung. So hochgetrieben auf 99%, das ist also technisch kaum noch vorstellbar.
Ich sehe schon, das müssen wir mal in einem gesonderten Beitrag vielleicht für die Funkbilder oder für eine unserer wissenschaftlichen Sendungen diskutieren. Hier soll es fürs Erste genug sein. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren, und bitte Eddie Thompson mal wieder in die Tasten seiner Hammond-Orgel zu greifen.
Fürs Wetter kann er nichts, aber für den Tourismus ist er zuständig. Horst Festerling, Geschäftsführer des Fremdenverkehrsvereins Leine-Bergland. Welchen Bereich umfasst denn dieses Gebiet Leine-Bergland?
Ich würde sagen, Eifeld ist die Perle des Leinetals, so wurde es immer gesagt. Heute ist es eine Perle des Leine-Berglandes. Das Leine-Bergland ist eine Region zwischen Harz und Weser, die sich als echte Erholungslandschaft aufgebaut hat. In Nord-Süd-Richtung umfasst sie den Bereich von Hildesheim bis Einbeck. Wir umfassen in diesem Gebiet, in dieser Region Leine-Bergstein 360.000 Einwohner und sind in der Lage, von dieser Region Leine-Bergstein 180 Gastgeber mit einem Bettenangebot von 1.800 anzubieten. Bezogen auf Alfeld, und das macht die Wertigkeit dieser Stadt aus, die Perle des Leinetals oder die Perle des Leine-Berglandes, das Alfeld Sitz dieser Region ist Sitz des Verkehrsvereins Leine-Berglern, sodass von hier aus alle Impulse ausgehen für die touristische Entwicklung dieser Region. Aber ich möchte sagen, es kommt nicht unbedingt darauf an, dass wir 180 Gastgeber haben, 1.800 Betten haben. Entscheidend ist ja das Engagement, die Aufgeschlossenheit. Es kommt uns sehr entgegen, dass sich dieses Fremdenverkehrsgebiet Leine-Bergland nicht traditionell entwickelt hat. Wir leiten unsere Arbeit nicht von einem alten Namen ab. Wir erstarren also nicht in Schemen, nicht in der Routine, sondern wir entwickeln eine gemeinsame Pionierleistung. Wir, der Verkehrsverein, die Gastgeber und alle, die an dieser Arbeit beteiligt sind. Das macht uns natürlich ein wenig neugierig, wie unser Marktangebot ankommt. Es macht uns sensibel, wie unsere Gäste reagieren, wie ihre Wünsche befriedigt werden. Und ich denke, dass in dieser Region Leine-Bergland eigentlich alle aktiven und passiven Wünsche der Erholung erfüllt werden können.
Aber ich kann mir doch vorstellen, dass Sie doch im Harz und im Weserbergland auch starke Konkurrenten haben.
Ja, das ist richtig, aber das ist ja der Anreiz für uns, dass wir also zwischen diesen beiden großen Gebieten, zwischen diesen beiden klassischen Gebieten ein Angebot entwickeln, das angenommen wird. Und ich meine auch schon durch die Preisgestaltung, durch die Angebotsqualität, durch die Angebotsvielfalt sind wir durchaus in der Lage, mit diesen beiden traditionellen Gebieten Weserbergland und Harz zu konkurrieren.
Setzen Sie jetzt mehr auf Familienferien, also Angebote auf Bauernhöfen oder in Sommerwohnungen?
Ja, es ist so, dass wenn ich mal von den Flächenanteilen ausgehen darf, von der Flächenstruktur, wir haben nur 9% der Gesamtfläche ist besiedelt, 91% sind also Grün- und Waldflächen, wir sind landwirtschaftlich strukturiert, sodass die Ferien auf dem Bauernhof natürlich hier sehr stark dominieren. Wir legen großen Wert auf den individuellen Familienurlaub. Wir möchten gar nicht den Massentourismus, den Massenurlaub, denn wir möchten auch, dass unsere Natur erhalten bleibt. Und deshalb gehen wir auch davon aus, in der langfristigen Zielplanung eine Kapazität zu erreichen, die unsere Natur, unsere schöne Landschaft nicht überbelastet.
Und zu einer schönen Landschaft gehören ja heute auch Wanderwege. Sind die hier vorhanden im Leine-Bergland?
Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Das ist gerade unser ganz besonderer Trumpf oder unser besonderer Stolz. Denn die Trumpfkarte unseres Raumes ist unsere schöne Landschaft, sind die Höhenzüge mit einer starken Kammausprägung, die den Wanderer Fernaussichten bieten. Wir haben sehr viele schöne Waldkulturen und hier darf ich einmal sagen, vielleicht auch für unsere eigenen Bürger, dass wir noch einen relativ gesunden Wald haben. Betrachte man mal die deutsche Waldkarte, wir haben noch grüne Zonen. Ich will also die Thematik des Waldsterbens hier nicht darunter spielen, aber wir haben echt noch einen gesunden Wald, bedingt durch günstige Standortbedingungen. Und wir haben diese Chance genutzt.
Herr Festerlenk, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ich bedanke mich bei unserem Publikum, dass Sie uns zugehört haben. Wir wünschen allen Hörern ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiederhören.
Das waren die Funkbilder aus Niedersachsen. Heute live aus Alfeld am Mikrofon verabschieden sich Annemarie Mertens und Klaus Riechel. Schönen Dank. Auf Wiederhören. We'll be right back.